Also herzlich willkommen zu unserer API-Stunde am 27. Februar. Beginnen möchte ich eigentlich mit einem Gebet, ja, zu unserem himmlischen Vater, denn wir haben sehr, sehr viel Grund, uns an ihn zu wenden, in allem, was jetzt im Augenblick auch passiert, auch in der Weltgeschichte. Lieber Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir auch heute Abend wieder zusammenkommen dürfen, um auf das zu hören, was du uns durch dein Wort sagen willst. Du siehst, mit welchen Gedanken und Gefühlen wir heute hier sind und was uns umtreibt. Es scheint, dass die Welt aus allen Fugen gerät und wir hilflos zusehen und erleben müssen, wie vieles, was sicher schien, zerbricht. Aber du bist der Herr der ganzen Welt und du hast versprochen, bei uns zu sein. Daran halten wir uns fest und bitten dich, stärke du unseren Glauben, sprich du selbst heute Abend zu uns und segne das Reden und Hören. Amen. Ja, wir haben ja praktisch jetzt die Geschichte vom Volk Israel gehört in den letzten 2 Stunden, also API-Stunden meine ich jetzt und auch im Christustreff. Und ich habe gedacht, ein kleiner Rückblick täte uns vielleicht ganz gut. Und da habe ich ein Gedicht gefunden von einem gewissen Toni Jung. Der ist sehr alt geworden, 96 Jahre, ist 2014 gestorben. Und er hat es, finde ich, in wunderbarer Weise einfach ein bisschen zusammengefasst. Gott sieht das Elend und er hört, was seinem Volke widerfährt. Will Mose als den Retter senden, die Herrschaft Pharaos beenden. Er will sein Volk aus böser Hand befreien und sie in ein Land der Fülle und der Freude führen. Dort sollen sie nichts mehr entbehren. Doch Pharao will sie nicht lassen. Das würde denen gerade passen, ein Fest zu feiern und zu ruhen. Haha, sie müssen mehr als seither tun. Er ist inzwischen recht verhärtet und hat Ägypten Land gefährdet, denn weil er Mose von sich stößt und Israel nicht ziehen lässt, schickt Gott ein furchtbares Verderben. Der erstgeborene Sohn soll sterben aus einem jeden Haus im Land. Doch Gott, der Herr, macht auch bekannt, wer demütig mein Wort beachtet und jetzt ein gutes Schaflamm schlachtet, der muss nicht sterben. Den trifft nicht mein Zorn und dieses Strafgericht. Das Blut streicht außen an die Tür. Ein Zeichen ist es mir dafür, dass schon Gericht geschehen sei. Es traf das Lamm, so seid ihr frei. Sein Tod bewahrt euch vor der Plage, und wenn ich die Ägypter schlage, will ich nach diesem Zeichen sehen und will an euch vorübergehen. Dann kommt die dunkle Schreckensnacht. In dem Palast bei großer Pracht und in den allerärmsten Kammern hört man um einen Toten jammern. Es gibt kein Haus, wo man nicht weint. Doch Israel ist jetzt vereint um dieses Lamm in ihrer Mitte, hält Passafest in jeder Hütte. Ein Ängstlicher fragt wohl dabei, geht das Gericht an mir vorbei? Ein anderer, der im Glauben ruht, erinnert an des Lammes Blut. Gott sieht's und wird vorübergehen, denn was er sagt, das wird geschehen. Und während die Ägypter klagen, kann Gottes Volk Danklieder sagen. Noch heute singt es immer wieder für seine Rettung Lobeslieder. Fragst du wohl auch mit Angst dabei, geht das Gericht an mir vorbei? Wer glaubt, der kommt nicht ins Gericht, sagt Gott dir, zweimal straft er nicht. Das Lamm trug deine Sünde schon, an deiner Statt starb Gottes Sohn. Sein Tod ist Rettung, ist auch heute für den, der glaubt, Schutz, Leben, Freude. So danke ihm für seinen Tod und lobe fröhlich deinen Gott. Also schon ein Ausblick jetzt auf die Passions- und Osterzeit. Ich lese jetzt den Text, der heute bei uns zugrunde liegt. Und zwar ist es 2. Mose 15, Vers 22 bis 16, 8. Mose ließ Israel ziehen vom Schilfmeer hinaus zu der Wüste Schur. und sie wanderten 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser nicht von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher nannte man den Ort Mara. Da murrte das Volk wieder Mose und sprach: Was sollen wir trinken? Er schrie zu dem Herrn, und der Herr zeigte ihm ein Holz, das warf er ins Wasser, und da wurde es süß. Dort gab er ihnen Gesetz und Recht und versuchte sie und sprach: Wirst du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen und tun, was recht ist vor ihm, und merken auf seine Gebote und halten alle seine Gesetze, so will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe. Denn ich bin der Herr, dein Arzt. Und sie kamen nach Elim. Da waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume, und sie lagerten sich dort am Wasser. Von Elim zogen sie aus, und die ganze Gemeinde der Israeliten kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt. Am 15. Tage des 2. Monats, nachdem sie von Ägypten ausgezogen waren. Und es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wieder Mose und Aaron in der Wüste. Und sie sprachen: Wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben, durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot, die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt, in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lässt. Da sprach der Herr zu Mose: Siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen, und das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, was es für den Tag bedarf, dass ich's prüfe, ob es in meinem Gesetz wandle oder nicht. Am nächsten Tage aber wird's geschehen, wenn sie zubereiten, was sie einbringen, dass es doppelt so viel sein wird, wie sie sonst täglich sammeln. Mose und Aaron sprachen zu ganz Israel: Am Abend sollt ihr inne werden, dass euch der Herr aus Ägyptenland geführt hat, und am Morgen werdet ihr des Herrn Herrlichkeit sehen, denn er hat euer Murren wieder den Herrn gehört. Was sind wir, dass ihr wieder uns murrt? Weiter sprach Mose: Der Herr wird euch am Abend Fleisch zu essen geben und am Morgen Brot die Fülle, weil der Herr euer Murren gehört hat, womit ihr wieder ihn gemurrt habt. Denn was sind wir? Euer Murren ist nicht wieder uns, sondern wieder den Herrn. Gerade sind sie fort. Gerade haben sie das erleben dürfen, wie Gott sie gerettet hat. Und jetzt, so sind wir Menschen.
Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht heute Abend. Welche Gedanken euch bewegen. Mich bewegt viel. Zum einen hatten wir heute Lego-Tage in Pfalz-Grafenweiler von Freitag bis heute mit Abschluss mit Gottesdienst. 60 Kinder, heute noch mit den Familien, mit Besichtigung. Und zwischendrin, das doofe Handy hast du immer dabei, guckst dann auch noch auf die Nachrichten und siehst da, was irgendwie wieder eskaliert und wie ein Machthaber halt wieder droht mit Sachen, wenn du denkst, wenn der die umsetzt, was wird aus dieser Welt werden? Was wird aus uns werden? Was wird aus den Kindern werden, mit denen du gerade fröhlich Lego gebaut hast? Was passiert? Und du denkst, es ist schon wieder wird es März, schon wieder passiert was in der Welt, wo du denkst, es ist irgendwie weit weg, aber es kommt immer näher. Das haben wir es vor 2 Jahren her gehabt, da haben wir auch gedacht, oh ja, ist noch weit weg, und dann kam es näher und näher und irgendwann betrifft es das eigene Leben ganz massiv. Und jetzt sind wir 2 Jahre später und das eine ebbt so ab und das nächste zieht gerade hoch. Und ich habe mich gefragt, über was kannst du heute Abend eigentlich sprechen? Kannst du den Text wirklich so nehmen einfach und diese Lage in der Welt einfach ausblenden? Aber vielleicht müssen wir sie gar nicht ausblenden. Vielleicht hören wir genau mit diesen Ohren auf diesen Text. Denn eins mussten auch die Israeliten lernen, in der größten Not auf Gott zu gucken. Und ich glaube, was anderes können wir ja auch nicht machen. Was wollen wir denn machen? Da kannst du auf den Putin gucken, auf den Scholz, auf wen auch immer. Aber da wirst du nur verrückt, weil du kannst nichts machen, nichts beeinflussen, bist total hilflos. Aber wir können auf Gott gucken, können auf ihn schauen. Und das möchten wir heute lernen, auch von diesem Text, weil auch diese alten Texte, auch das Alte Testament hat ganz viel für uns zu sagen. Also letztens habe ich mit jemandem mich unterhalten, er hat gemeint, er hätte in letzter Zeit viel im Alten Testament gelesen und jetzt wäre er froh, dass er wieder ins Neue Testament geht, damit er einfach wieder Jesus sieht. Und ich kann auf der einen Seite verstehen, wenn man ins Alte Testament reinguckt, ist eben viel, wo du denkst, da ist Jesus nicht drin. Und ich kann auf der anderen Seite nicht verstehen, weil ich finde, es steht ganz viel von Jesus drin. So wie wir es auch gerade gehört haben in dem Gedicht, ja, dieses Passalamm, so ein Hinweis auf das wahre Lamm und auch in dem Text heute. Da steht ganz viel von Jesus drin. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt oder noch gespannt seid, wo dann der Jesus jetzt vorkommt. Aber wir kommen da noch drauf. Aber der Paulus hat mal ganz bewusst an die Korinther geschrieben, über diese ganzen Geschichten hier vom Auszug vom Volk Israel hat er geschrieben, all dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Also alles, was da steht, auch mit dem ganzen Murren, und das ist alles Geschichten, die uns zum Vorbild sind, dass wir sehen sollen, vielleicht auch wie man es nicht macht und wie man es anders machen könnte. Wir sollen davon lernen. Und dann sagt er noch, daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Also nicht hochmütig sein und auch noch sagen, oh, die damals, ja, die Israeliten und so, ja. Aber wir, ja, jetzt mit Jesus, wir sind da viel besser dran und wir wissen es jetzt, sollten vorsichtig sein und das ernst nehmen, auch was da steht und auch diese Warnungen ernst nehmen und uns Gedanken drüber machen. Was bedeutet das eigentlich, diese Geschichten für uns heute? Was können wir lernen? Wie können wir als Christen leben? Nochmal kurz auch ein bisschen Rückblick hast du ja auch schon gemacht. Wo kommen wir her mit dieser Geschichte? Israel war in der Sklaverei und diese Sklaverei war eine echte Not. Ja, ein Pharao, der das Volk bedrückt, der über das Volk entscheidet, der ihnen Dinge auferlegt, was sie zu schaffen haben, und wenn sie es nicht erreichen, werden sie geschlagen. Sie leben von dem, was man ihnen eben netterweise zur Verfügung stellt. Und kämpfen ums Überleben, auch wenn so ein Pharao mit seiner Macht, mit seiner Armee kommt, neugeborene Kinder nimmt, ertränkt und sie können sich nicht wehren. Und aus dieser Not heraus rufen sie zu Gott, schreien zu Gott und Gott hört's, kommt und rettet sie mit großen Wundern. Er macht erst diese Flucht, diesen Auszug aus, ist ja keine Flucht letztendlich, ist ja eine, jetzt geht doch bitte. Ja, hier, und wir haben auch Geschenke für euch. Ja, wenn ihr jetzt endlich geht und es ist ja schon, wir sind ja dankbar, wenn ihr endlich weg seid. Ja, Gott macht es möglich, dass sie jetzt gehen können, in die Freiheit gehen können, zu Gott gehen können. Das war ja der Auftrag. Mein Volk soll zu mir kommen, sie sollen mir dienen. Gott macht einfach sein Wort wahr. Das hat er vorher schon dem Abraham versprochen, dass das genau so geschehen wird. Und dann setzt er einfach sein Wort um und steht dazu, was er gesagt hat. Und es kommt eben zu diesem Auszug und dann der Angriff der Ägypter. Das habt ihr letzte Woche gehört im Christustreff. Ich habe es nachgehört. Und diese Rettung im Schilfmeer, wo sie einfach still sein dürfen, wo sie gar nichts machen können. Und Gott handelt einfach, führt sie durch. Sie dürfen still sein, sie dürfen all ihre Not zu Gott bringen und erleben, wie Gott rettet. Und das endet dann im Lobpreis. Diesen Abschnitt haben wir jetzt übersprungen. Wir dürften gern nachlesen. Das ganze Kapitel 15 ist ein Lobpreis Gottes. Also bis zu der Stelle, wo wir dann jetzt weitergelesen haben, ist ein Loblied Gottes über Gott. Da heißt zum Beispiel, singen will ich dem Herrn, denn hoch erhaben ist er, Pferd und Wagen warf er ins Meer. Das ist ein Loblied, wie Gott gerettet hat, wie Gott jetzt auch führen wird, wie er sie in das neue Land hineinführen wird. Sie loben Gott, dass er der König ist. Ein richtiges Fest wird da gefeiert, auf der anderen Seite jetzt dieses Meeres. Der Paulus schreibt an die Korinther, dieser Durchzug durchs Meer ist so ein Bild für die Taufe. Jetzt gehören sie nicht mehr den Ägyptern. Die Ägypter sind vernichtet, sondern jetzt gehören sie, er sagte die Taufe auf Mose, weil es eben noch nicht die endgültige Taufe war, aber sie gehören letztendlich Gott. Und es ist auch ein Bild auch für das, was ja heute geschieht, wenn ein Mensch zu Gott kommt. Er wird frei von dieser Welt, er wird frei von der Macht Satans, herausgenommen aus dem Reich der Finsternis, versetzt ins Reich des Lichtes, ein neues Leben mit Gott beginnt. Und die Taufe versinnbildlicht das ja, dieses ganze Geschehen. Und da gibt es viel zu loben und ist doch wunderbar, als auf dieser, bei den Kinderbibeltagen, da wurde dann irgendwann die Frage gestellt, wer hier von den Kindern einen bewussten Schritt mit Jesus machen will. Er durfte bei so einer Einheit nach einer Geschichte dann da bleiben und da waren ein paar Kinder, die haben gesagt, ja, ich möchte das heute machen, ganz bewusst mit Jesus leben. Ist doch wunderbar und echt zum Loben und zum Danken, wenn sowas passiert. Ja, wenn Kinder bewusste Entscheidungen treffen. Ich erinnere mich ganz zurück an diesen Abend, wo ich einfach bewusst mein Leben Gott hingelegt habe. Ich sagte, ja, kriegst jetzt das Ganze und einfach ihm übergeben habe und diese Freiheit auch erleben durfte hinterher. Es ist doch toll, wenn man an Zeiten zurückdenken kann, wo Gott Wunder getan hat im Leben, wo er massiv eingegriffen hat, man sein Handeln so richtig erlebt hat. Oder manchmal auch so Gemeinschaftszeiten. Ja, ich erinnere mich gerne an manche Erlebnisse, Kongresse, Gottesdienste, ganz besondere Dinge, wo ich ganz bewusst erlebt habe und hinterher war ich richtig euphorisch. So. Also, und da bist du richtig im Loben und dann kannst du die Lieder dann auch von ganzem Herzen singen, mein Jesus, mein Retter und ein Leben gegeben für den Herrn der Welt oder mein Gott und König. Und das sind jetzt die Lieder, die ich jetzt singen würde. Das sind vielleicht nette Lieder, die ihr singen würdet. ihr habt dann andere Lieder, so Loblieder auf Gott im Kopf. Und da kommen die Israeliten her. Und bevor wir jetzt einsteigen, wo es hingeht, singen wir jetzt auch einfach so ein Loblied. Das Lied 460, 1 bis 3. Ja, und gerade ist der Lobpreis verklungen, drängt schon jemand, jetzt müssen wir los. Jetzt geht's los, wir können hier nicht bleiben. Das ist nicht der Platz, um sich auszuruhen, wir haben ja einen Weg vor uns. Und was kommt, wo gehen sie hin? In die Wüste. Mitten hinein in die Wüste. Und die Euphorie, dieses Lob Gottes und Gott ist unser König und das ist alles so toll mit ihm und wie er den Feind besiegt hat und welche Wunder er tut und wie er uns führt. Es braucht nur 3 Tage, das ist alles vorbei. 3 Tage Wüste und das war's. Ja, die Wasservorräte, die sie dabei hatten, die sie sicher dabei hatten, die sind langsam aufgebraucht und jetzt wird's schwierig. Es kommt und kommt einfach irgendwie keine Besserung. Der Glaube, das Vertrauen auf diesen Gott, der einen führt, der König ist, der über das Leben regiert, wird auf die Probe gestellt. Wie viel ist dieser Glaube, wie viel ist dieses Vertrauen denn wert? Ich habe eigentlich immer so gedacht, wie gut hatten es eigentlich die Israeliten? Ich meine, mit dieser Wolken- und Feuersäule, das war doch schon ein cooles Teil. Ja, also Gott ganz nah dran, immer diesen vor Augen, die Wolken und Feuersäule, tagsüber Wolke, nachts die Feuersäule, dass sie auch ziehen konnten und immer die Leitung, also da, wo die hingehen, das heißt später mal, wenn die aufgebrochen ist, sind sie aufgebrochen, wo die angehalten hat, haben sie angehalten. Keine Frage, so, wie geht's denn jetzt weiter? Ja, du guckst einfach auf Wolke, Feuersäule, was die macht, mache ich auch. Und ich wünsche mir manchmal, Herr, das wäre doch super, wenn das heute auch noch so funktionieren hätte. Ja? Wo soll ich hingehen? Wo soll ich arbeiten? Wen soll ich heiraten? Wie geht es in meinem Leben weiter? Herr, wenn so mit Klarheit du da voranziehen würdest und ich wäre bereit, da einfach hinterherzulaufen. Wie gut hatten die es damals? Ich wünsche mir manchmal so diesen Zettel vom Himmel für manche Entscheidungen. Und vielleicht geht es euch ähnlich. Aber ich glaube, die Leitung ist auch heute da, die ist nur anders. Von Jesus heißt, dass er nach der Taufe vom Geist geführt wurde. Und ich glaube, das ist genau das, was auch bei uns passiert. Gott ist da, er führt anders, nicht mit einer Wolken- und Feuersäule, sondern durch seinen Heiligen Geist in uns drin führt er uns Wege, hilft uns bei Entscheidungen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, geht uns voran, leitet uns. Die Frage ist nur, wohin? Wohin führt er uns denn? Wenn wir sagen, leite du uns, ich will dir nachfolgen, Jesus, dir nach, weil du rufst, ja? Und jetzt will ich Jesus nachfolgen. Wohin geht denn dieser Weg? Oft ist ja so, wir erwarten, die Erwartung ist, das Leben war vorher schwierig, also bevor ich Christ war, war mein Leben schwierig und jetzt komme ich zum Glauben und jetzt wird's gut. Und oft wird das auch so rübergebracht. In manchen Evangelisationen habe ich das schon so erlebt. Ja, also vorher hast du ein schwieriges Leben gehabt und jetzt komm doch zu Jesus und dann wird dein Leben gut. Und das war, glaube ich, auch die Erwartung der Israeliten damals. Vorher hatten wir es schwer bei den Ägyptern, jetzt sind wir bei Gott, jetzt sind wir in Freiheit, jetzt wird's gut, jetzt wird's einfach. Jetzt gehen wir von Sieg zu Sieg, die äußeren Umstände werden gut sein, das Leben ist ein Fest. So muss das doch sein, ja, wenn man zu Gott gehört. Und die Realität, was finden wir? Wüste. Das ist einfach die Realität. Das Volk Israel hat Wüste gefunden. Wohin hat denn der Geist Jesus geführt nach seiner Taufe? In die Wüste. Was fanden in der Apostelgeschichte so der Petrus nach der ersten Euphorie, der ersten Bekehrungen? Widerstand, Wüste, ganz schwere Zeiten. Und der Paulus, als er zum Glauben kam in Damaskus, Verfolgung, in Jerusalem wurde abgelehnt und musste erstmal sich komplett zurückziehen. Wüstenzeiten, ganz viel Wüste. Wir sind unterwegs zum Ziel, wir sind unterwegs auf dem Ziel, aber wir sind eben auf einem Weg und auf diesem Weg wird der Glaube und das Vertrauen auf Gott immer wieder auch auf die Probe gestellt. Die Wüstenzeiten dienen uns auch zu fragen, worauf vertraue ich denn wirklich? Worauf vertraue ich wirklich? Denn in der Wüste, da ist, was ist in der Wüste?
Nichts.
Genau, nichts. Da ist nichts, was Leben möglich macht. Ja, ich war noch nie in der Wüste. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal wart, aber ich kenne halt so diese also Western-Filme, wenn sie durch die Wüste reiten und dann so gerade noch so durchkommen oder diverse Filme halt, wo man sich die Sanddünen und, aber da ist nichts. Sand, Steine, tagsüber Hitze, nachts über Kälte. Es ist kein Umfeld, in dem man leben kann. Wüste ist, in der Wüste ist kein Leben möglich. Und was erfahren die Israeliten? Ja, da ist nichts. Oder ist da wirklich nichts? Was ist denn da? Gott ist da. Es ist nicht nichts, sondern Gott ist da. Er ist bei ihnen, seine Gegenwart ist da. Und eigentlich traurig, sie sehen es nicht. Sie können es nicht sehen, sondern sie vergleichen nur das Leben, wie es vorher war, mit dem Leben, wie es jetzt ist. Sie vergleichen und sagen, vorher in Ägypten, da hatten wir wenigstens noch zu essen. Ja, da ging es uns doch gut. Sie verklären das Bild der Vergangenheit. Da ging es uns doch noch gut. Ja, da hatten wir noch genug zu essen und zu trinken. Was war das für ein Leben? Und jetzt haben wir nichts mehr. Und sie sehen nicht, dass Gott da ist. Und sie werden in ihrem Herzen bitter. Und als dann endlich eine Wasserquelle auftaucht, und als sie es trinken wollen, merken sie, es ist bitter, ungenießbar. Ich glaube, dieses bittere Wasser ist einfach auch, natürlich, es war wirklich dieses bittere Wasser, aber es ist ein Spiegelbild einfach für das, wie es in dem Herzen dieser Israeliten damals ausgesehen hat. Sie waren bitter. Verbittert über diesen Zustand, in den Gott sie jetzt scheinbar hineingeführt hat. Kann das auch uns treffen? dass man sein Leben Jesus unterstellt, dass man sagt, ich möchte dir folgen, ich möchte mit dir leben, Jesus führe mich, und dann kommt es ganz anders, als ich mir das eigentlich vielleicht gewünscht oder vorgestellt habe. Und dann werde ich im Herzen bitter, verbittert über die Umstände, verbittert über Gott, der irgendwie das nicht so macht, wie ich mir das gedacht habe. Es wurde mal eine Umfrage gemacht unter Pastoren, was so das größte Problem in den Gemeinden ist. Also ob es das falsche Lehre ist oder Streitigkeiten. Und die Pastoren haben gesagt, das größte Problem ist Bitterkeit. Verbitterte Menschen, die ihre Bitterkeit in die Gemeinden hineintragen. Und das gab es schon in den ersten Gemeinden. Deswegen heißt es im Hebräerbrief, achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprost und euch zur Last wird und durch sie viele verunreinigt werden. Also so eine Bitterkeit greift um sich, weil die bleibt ja nicht dabei, sondern der eine, der da bitter ist, der spricht mit dem Nächsten. Sagt, geht's dir auch so? Hast du auch nichts zu trinken? Ja, jetzt mal auf dieses Volk gedacht. Und die ziehen andere mit runter. Und das ist so ein Strudel. Und das Gleiche ist heute, wenn du verbitterte Menschen hast, auch in der Gemeinde, die ziehen andere mit runter. Ja, der hast den wieder erlebt oder die, was die gesagt hat oder wie auch immer. Ich habe mich gefragt, was macht Menschen eigentlich bitter? Wo werden Menschen eigentlich verbittert? Keine Angst, ich gehe nicht in der Geschwindigkeit durch den ganzen Text, sondern ich bleibe tatsächlich bei dieser Verbitterung. Und ich würde mir wünschen, wir würden da auch mal ein bisschen dem nachspüren. Wie sieht das in unserem Leben aus? Gibt es so Stellen, wo ich tatsächlich so Verbitterung in mir erlebe? Zum Beispiel, weil Dinge nicht so kommen, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe? Habe ich nicht ein Recht auf ein friedliches, ein gesundes, ein erfülltes Leben? Was ist, wenn es dann nicht so kommt? Da gibt es eine Geschichte in der Bibel von einer Frau, sie war verheiratet, sie hatten zwei Söhne, das Leben lief, sie waren Teil des Volkes Gottes und dann kommt eine Hungersnot. Es ist schon schwer. Sie ziehen in ein Nachbarland, weil sie denken, dort ist besser. Und dann stirbt der Mann. Und die Söhne heiraten, könnte das wenigstens funktionieren, aber dann sterben auch noch die Söhne. Und sagt, jetzt gehe ich zurück, was hat mir das Leben noch zu bieten? Eine Schwiegertochter geht auch zurück, eine geht mit. Und als sie in ihrem Heimatdorf wieder ankommt, sagt sie, nennt mich nicht mehr Naomi, nennt mich jetzt Mara. Denn der Allmächtige, der Gott, der Allmächtige, der alles kann, hat mir sehr bitteres Leid zugefügt. Er war's. Er ist der Böse. Er hat mir Leid zugefügt. Bitteres Leid, jetzt bin ich bitter über diesen Gott, der das nicht so gemacht hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Die Hungersnot wollte ich nicht. Ich wollte mit meinem Mann zusammenleben, der ist auch gestorben. Und meine Söhne sind auch tot. Jetzt bin ich bitter. Kennen wir das nicht auch? Dass man geliebte Menschen verliert? Oder dass die Lebensumstände nicht mehr so sind, weil plötzlich irgendwelche äußeren Umstände kommen, die das Leben total aus der Bahn werfen, die ein Überleben fast unmöglich machen. Und dann kommt es zu Vorwürfen an Gott. Gott, wo bist denn du? Was soll denn das? Wir haben doch ein Recht auf ein friedliches, erfülltes und versorgtes Leben. Du musst doch sorgen für mich. Bist du nicht da? Oder wenn Krankheiten kommen, wie beim Hiob, der drüber bitter wurde, dass er plötzlich krank wurde, obwohl er doch alles gemacht hat, was Gott will. Und sagt er, wenn ich riefe und er mir antwortete, nicht würde ich glauben, dass er auf meine Stimme hörte. Er, der nach mir greift im Unwetter, meine Wunden grundlos vermehrt. Er erlaubt mir nicht Atem zu holen, sondern sättigt mich mit Bitterkeiten. Auch hier, diese Krankheit kommt von Gott und Gott, er gibt mir Bitteres. Oder Schuld anderer Menschen. wo andere an mir schuldig werden, wie schnell wird man daran bitter? Wie oft höre ich das? Wie oft höre ich das? Nein, ich habe nichts. Ich habe nichts gegen die Person. Aber was die damals gemacht hat, das, und da merke ich, das schafft in den Menschen. Das lässt die Menschen nicht los. Sie können es nicht ablegen, nicht abgeben. Jeder Gedanke an diesen anderen Menschen bringt dieses alte Ereignis in den Kopf. Und man kann über nichts anderes nachdenken. Und ich denke, wie bitter im Herzen über sowas. Das sind dann manchmal sind's Verletzungen, da hat jemand was gesagt, was jemand verletzt hat. Manchmal sind es Geldstreitigkeiten, Erbschaftsstreitigkeiten. Ich habe nichts gegen meinen Bruder, ich habe ihm alles vergeben, aber was der damals da gemacht hat, also das war ungerecht. Das sind keine Geschichten aus Dornstetten. Brauchst jetzt nicht drüber nachzudenken, ich komme ja weiter rum. Macht einen bitter. Oder Neid. Wir schauen auf andere, wie gut sie es haben und fragen uns, warum geht es mir nicht so? Es kann auch der Neid auf eine vergangene Zeit sein. Wie gut ging es mir damals? Warum geht es mir jetzt nicht mehr so? Wir schauen auf andere, sagen, wie erfolgreich sind die? Die haben eine tolle Familie, gut bezahlte Arbeit, fahren ein tolles Auto. Und warum habe ich das nicht? Warum gönnt Gott mir das nicht? Und plötzlich ist man bitter. Man sieht das Gute nicht mehr. Wisst ihr, wenn Gott uns in die Wüste führt, auch in solche Sachen hinein, in der Wüste ist nichts, nichts, was Leben ermöglicht. Und doch ist einer da, der das Leben in Person ist. Und ich glaube, wir sollen eins lernen. Wir sollen unabhängig und frei werden von dieser Welt. Manchmal muss er uns vielleicht auch in so schwierige Zeiten hineinführen. Das heißt ja nicht umsonst, der Glaube wird auf die Probe gestellt, dass wir lernen, wovon bin ich denn eigentlich abhängig? Wovon mache ich denn mein Leben abhängig? Was bedeutet es denn zu leben? Ist Leben wirklich nur Essen und Trinken? Ist Leben wirklich nur ein gesundes, erfülltes, langes Leben? Ist Leben wirklich nur nette Menschen um mich zu haben, die mich mögen und mich mit guten Worten überschütten? Lebe ich nur dann? Was wäre, wenn in meinem Leben nichts mehr bleibt? Nichts, gar nichts. Nur noch Gott da wäre. Wäre ich dann zufrieden? Wenn wir Gott alles nehmen würde und er der Einzige ist, der übrig bleibt, wäre ich dann dankbar und zufrieden? Die Frage lasse ich mir jetzt stellen und die Frage stelle ich euch und nehmt es einfach mit. Was ist, wenn nichts bleibt in deinem Leben außer Gott allein? Was würde das mit dir machen? Wärst du noch froh und dankbar, ihn zu sehen und ihn zu haben? Oder würdest du bitter werden über dieses lebensunwirkliche Leben? Was hilft heraus aus dieser Bitterkeit? Was bringt einem dazu, dass das Ganze anders wird? In unserem Text heißt, Mose schreit zu Gott und Gott zeigt ihm ein Stück Holz. So heißt in diesen neueren Übersetzungen früher, beim William Busch habe ich gelesen, da wurde noch übersetzt, er zeigt ihm einen Baum und den Baum stellte er ins Wasser. Heute heißt es, zeigt ihm ein Stück Holz, es werft ins Wasser. Es sieht aus wie so ein kleines Stückchen Hölzchen, was er da reinwirft. Ich finde das eigentlich mit dem Baum viel schöner. Also ein Baum und den packe ich dann da rein. Das ist wenigstens was, was man sieht, was alle sehen können. Also auf jeden Fall ein Holz. Mal ganz egal, wie groß, wie klein das Ding war, das zeigt Gott ihm. Und er stellt es rein und jetzt wird dieses Wasser genießbar. Und jetzt können wir sagen, okay, wir sehen dieses Wunder Gottes, Gott hat halt Macht. Gott kann einfach bitteres Wasser in süßes Wasser verwandeln. Prima. Aber hier geht es um das Wie. Wie macht Gott es? Und das Wie ist immer oft die Frage, was zeigt uns dieses Wie? Und wenn hier von einem Holz die Rede ist, ist das kein Zufall. Und als geübte Bibelleser wisst ihr das wahrscheinlich auch schon, dass das hier um das Holz des Kreuzes geht. Hier geht es um Jesus. Hier geht es ganz zentral um Jesus Christus, dieses Holz, an dem Jesus starb. Da, wo das hineingestellt wird in die Bitterkeiten meines Lebens, da wird das Bittere süß. Letztendlich geht es eben nur durch das Kreuz. Jesus will, Gott will Menschen von ihren Bitterkeiten befreien und das Kreuz von Jesus hat die Macht dazu. Wie passiert das, habe ich mich gefragt. Ist das tatsächlich wieder so ein theologischer Satz, den ich euch jetzt an den Kopf schmeiße und damit müsst ihr jetzt zufrieden sein oder ist das Realität? Kann das sein, dass wenn ich aufs Kreuz schaue, in den bitteren Zeiten meines Lebens sich das Leben verändert und die Bitterkeiten aufhören? Ich denke schon. Weil am Kreuz sehe ich, egal was Menschen mir sagen, wie die mit mir umgehen, dass ich geliebt bin. Am Kreuz sehe ich diese große Liebe Gottes zu mir, der bereit ist, seinen Sohn für mich zu geben. Und dann lesen wir im Römerbrief, er, also Gott, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wenn Gott in seiner großen Liebe bereit war, seinen Sohn zu geben und wenn ich diese Liebe dort sehen kann, werde ich daran zweifeln, dass er mich durch dieses Leben hindurchbringt? Dass er mir nicht alles gibt, was ich brauche für mein Leben, für das wirkliche Leben? Wenn Gott bereit ist, sein Wertvollstes für mich zu geben, ist er dann nicht auch bereit, mich durchzutragen? Muss er seine Liebe zu mir immer wieder neu beweisen oder darf ich einfach darauf vertrauen, mit Blick aufs Kreuz, seine Liebe ist bewiesen. Die muss er nicht neu beweisen. Jetzt will ich vertrauen, dass wenn er mich hier durchführt, auch durch schwere Zeiten, auch durch Krankheit, auch durch Corona, auch durch Kriege und was auch immer uns noch blühen mag, an großen oder kleinen persönlichen Katastrophen, dass er mich durchbringt, wenn er seinen Sohn für mich gegeben hat, dann wird er auch mich doch durchbringen. Und so kann eine Situation anders werden. Ich kann sie anders sehen. Und am Kreuz sehen wir, wie sehr wir Vergebung nötig haben. Jesus starb am Kreuz für mich, für meine Schuld. Und wenn ich aus dieser Vergebung jetzt leben darf, sollte ich dann nicht auch bereit sein, anderen Menschen zu vergeben, die an mir schuldig geworden sind? Ich glaube, nur so werden wir auch diese Schuld anderer Menschen an uns los. Und sagen, Herr Jesus, du hast mir vergeben, du hast mir viel mehr vergeben, als der andere mir jemals angetan hat. Wenn man seine eigene Schuld richtig sieht, weiß man, was einem wirklich alles vergeben wurde. Und dann ist man doch auch fähig, anderen Menschen diese Schuld zu vergeben und nicht erst zu warten und sagen, ich warte jetzt erst, bis der andere kommt und sich entschuldigt. Und dann, ja, dann überlege ich mir mal, ob ich ihm dann sage, oh, ich vergebe dir. Sondern zu sagen, ich vergebe dem jetzt. Ich lasse das los, ich gebe es an Gott ab. Gott kümmert sich drum um diese Schuld, die irgendwann an mir geschehen ist. Die ist ja deswegen nicht keine Schuld. Aber ich kümmere mich nicht mehr drum. Ich gebe sie Gott, sag, guck du danach. Aber ich bin frei. Ich muss nicht verbittert sein. Ich vergebe, ich gebe es ab. Ich glaube wirklich, dass das Kreuz Jesu alles verändern kann. Und ich wünsche uns das immer wieder, da wo du merkst, wenn Bitterkeiten in deinem Leben aufblühen. Wie so eine Unkrautwurzel ist das ja. Es kommt immer wieder. Wird in dieser Welt wird es uns begleiten. Das sind so Gedanken, die sind da. Und mir graut schon davor, wieder vom Unkraut rausmachen im Garten, weil du kannst so viel machen, wie du willst, weil das kommt halt immer wieder. Aber immer wieder neu dann aufs Kreuz zu blicken und sehen, Herr, du hast mir schon alles geschenkt, deine Liebe ist bewiesen und du wirst mich durchbringen. Und du hast mir so vergeben und jetzt will ich auch bereit sein, anderen zu vergeben. Das Wasser ist immer noch das Gleiche. Das Wasser an dieser Wasserquelle, wo das Volk Israel hinkommt, ist immer noch das Gleiche. Nur steht da ein Baum drin oder schwimmt ein Holz drin rum. Warum sollte ich jetzt davon trinken? Hat sich da irgendwas geändert? War das vorher rot und jetzt ist es blau? Oder vorher war es schwarz und jetzt ist es türkis? Ich meine, hier steht in der Bibel drin, es wurde süß, aber jetzt stellen wir uns nochmal ganz realistisch einfach die Situation nochmal vor. Die sind da hingerannt, die haben getrunken, es war bitter, konntest es nicht trinken. Jetzt schmeißt da jemand so einen Stock rein und sagt, bitteschön. Was würdest du denn sagen? Ich nicht. Ja, beim Buffet bin ich immer der Erste, aber jetzt lasse ich mal die anderen vor. So. Warum sollte ich jetzt, das Wasser ist doch immer noch das Gleiche. Man sieht ihm die Verwandlung nicht an. Es braucht das Vertrauen, wenn, es war ja Gott, Gott hat gesagt, mach das so, wenn du es da reintust, dann wird es gut werden. Und jetzt brauchst du das Vertrauen auf Gott, dass das wirklich passiert. Dass du wirklich zu dieser Wasserquelle gehst und wirklich den Schluck nimmst und wirklich selber erlebst, das Wasser ist süß. Das kann dir kein anderer abnehmen. Auch damals, da musste jeder musste selber trinken und erleben, das Wasser ist süß. Sonst könntest du immer sagen, glaubt ihr das nicht? Du tust nur so, als wenn das süß wäre. Ja? Ich will mich hereinlegen. Jeder, der es wagte, erlebte, das Wasser ist jetzt süß. Und so ist es doch bei uns in der Realität auch, das Leben ist immer noch das Gleiche. Die Menschen, die dich verletzt haben, sind immer noch die gleichen. Die ändern sich nicht, nur weil es das Kreuz hineinkommt. Die Situation, deine Krankheit, deine Schwierigkeiten im Leben, die sind immer noch die gleichen. Die sind nicht plötzlich weg, nur weil das Kreuz jetzt da hineinkommt. Vertraust du darauf, dass das Kreuz von Jesus da tatsächlich einen Unterschied macht? Bist du bereit, es zu probieren und sagen, ich schau aufs Kreuz. Ich möchte erleben, Herr Jesus, wie du die Dinge veränderst. Und wie du das, was mir bitter erscheint, in Süßes verwandelst. Ich möchte erleben, was der Hiskia erlebt hat, der gesagt hat, siehe, zum Heil wurde mir bitteres Leid. Zur Rettung wurde mir bitteres Leid, zum Segen wurde mir bitteres Leid. Ich möchte es einfach erleben, wie das geschieht. Ich glaube, wie süß kann das Leben mit Jesus werden, wenn wir anstatt auf das zu schauen, was uns fehlt im Leben, mir mal auf das schauen, was wir haben und was wir anderen geben können. Oder wenn wir statt drauf zu schauen, was wir nicht mehr tun können, weil wir vielleicht alt geworden sind oder krank sind, mal noch drauf schauen, was wir denn noch tun können. Was bleibt denn noch übrig? Ich kann immer noch was tun. Oder anstatt zu warten, dass jemand zu mir kommt und sich bei mir entschuldigt, einfach ihm von Herzen vergibt. Wie süß kann das Leben werden? Und wie kann mir das zum Heil werden, weil ich dann nämlich erlebe, das Kreuz von Jesus hat Macht. Und hier ist wirklich Bitteres verwandelt worden. Und dieser Jesus ist echt. Der Text ist noch länger, aber ihr denkt ja am Donnerstag auch noch ein bisschen drüber nach. Also wer dann den Rest auch noch hören will, da gäbe es noch viel zu sagen. Auch wie Gott dann weiterführt an die nächsten Wasserquellen nach Elim. So ein Vorgeschmack auf die Herrlichkeit, diese 12 Wasserquellen. Jetzt ist es schön. Ja, Gott gibt uns immer wieder, und das gehört auch dazu, er gibt uns ja nicht nur Wüstenzeiten, er gibt uns immer wieder auch Vorgeschmack auf die Herrlichkeit in dieser Welt. Und dann kommt wieder Wüste. Und was hat man dann gelernt? Und wie das Wort Gottes einem auch als Wegzehrung dient. Das Manna in der Wüste, das Wort Gottes. Es gäbe noch viel zu sagen. Ich lasse es für hier sein und bitte euch einfach, denkt drüber nach. Wo sind die bitteren Zeiten in eurem Leben? Wo sind Dinge, wo ihr das Kreuz von Jesus, wo ihr Jesus ganz bewusst mit hineinnehmen könnt? Und ich wünsche euch, dass ihr erlebt, wie Bitteres süß wird, wie euch bittere Zeiten zum Heil werden können. Ich bete mit uns. Herr Jesus, wir möchten dir vom Herzen folgen. Du bist in diese Welt hineingekommen, hast dein Leben gegeben für uns und rufst uns in deine Nachfolge. Aber wir haben so oft Vorstellungen davon, wie das zu sein hat, wie Leben zu sein hat, was wir brauchen, was wir erwarten von dieser Welt, von dem Leben und was wir von dir erwarten, wie du zu sorgen hast, wie du doch gefälligst unser Leben zu führen hast und uns das Leben doch erträglich und angenehm und einfach machst. Und wir leiden drunter, wenn es nicht so ist. Und du siehst, wo die Bitterkeiten auch in unserem Herzen sind, wo diese Wurzeln sind, die immer wieder auch Früchte, ungute Früchte hervorbringen, wo das in unseren Gemeinden aufwächst. Herr, es muss so nicht sein. Du führst uns in Wüste hinein, damit wir lernen, ganz in der Abhängigkeit von dir zu leben und mit dir allein zufrieden zu sein. Aber du siehst, wie oft das nicht der Fall ist. Herr, wir möchten es wirklich lernen, dass du allein genügst. Und wir möchten lernen, dass wenn wir aufs Kreuz schauen, wenn wir auf dich schauen, auf das, was du für uns getan hast, wenn wir die Liebe des Vaters dort sehen und wenn wir die Vergebungsbereitschaft von dir dort sehen, möchten wir lernen, wie das auch unsere Leben verändern kann, unsere Situationen verändern kann, wie der Blick auf die Dinge völlig neu werden kann. Herr, schenke uns diesen neuen Blick und diese einfache Sehnsucht nach dir. Diese Sehnsucht nach dir, die sagt, wenn du allein da bist, dann reicht es mir. Herr, füll du unser Herzen immer wieder neu mit dem echten, wahren Leben. Und lass uns so Lebensbringer und Lichtträger sein in dieser Welt, die so sehr nach Leben hungert und eigentlich dich braucht. Herr, lass du uns dieser Welt, den Menschen zeigen, dass du wahres Leben für jeden Einzelnen bereithältst. Und so bitte ich dich, dass du uns in der kommenden Woche auch führst und uns ja gebrauchst bei den Menschen und für diese Menschen, denen wir begegnen. Amen. Ja, wir wollen von Gott gesegnet in die kommende Woche gehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Der Herr hebt sein Angesicht auf dich und schenkt dir seinen Frieden. Amen.